gibt so einen Satz, wenn ich den höre, dann habe ich immer den Eindruck, ich muss sofort eine allergische Reaktion bekommen. Und dieser Satz heißt, der Weg ist das Ziel. Nee, ist er nicht. Der Weg ist nicht das Ziel. Und zwar nicht nur, wenn ich nur den Weg zur Schule gehe, aber nicht bis zum Ziel komme. Also auf dem Weg lerne ich zu 99,9% auch nicht lesen. Aber auch in anderer Hinsicht nicht. Und wir als Christen wissen das. Und ich habe so den Eindruck, bei all dem, was um uns herum politisch passiert und wie viel Macht in Händen einzelner reicher Menschen ist, ist das besonders wichtig zu wissen. Denn wenn der Weg das Ziel wäre, dann wäre ja hier Schluss. Dann müssten wir auch in dieser unbefriedigenden Situation bleiben. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid jemand zum Beispiel in Syrien, der die ganze Zeit Krieg erlebt, nicht weiß, wie er seine Kinder ernährt, seine Kinder sterben sieht, dieses Leben so führt. Ist das das Ziel, was wir haben? Gott hat uns nicht als Ziel gegeben, dass wir in Elend und Krieg sein müssen. Und das ist so gut, dass das nicht unser Ziel ist. Der Weg ist nicht das Ziel, das Ziel ist das Ziel. Auf dem Weg ist es gut, beieinander zu bleiben. Es ist gut, dass wir hier zusammen unterwegs sind. Es ist so gut, dass wir in dem Forum miteinander gesprochen haben, uns von unserem Glauben und wie wir an Gottes Herz kommen und wie er sein Herz für uns öffnet gesprochen haben. Wir brauchen das, wir brauchen Ermutigung. Gott hat das gewusst, deswegen hat er gewusst und gesagt, bleibt zusammen, in der Lehre, im Gebet, im Abendmahl feiern. Das hat er alles gut für uns vorbereitet, auch weil er wusste, dass dieser Weg, auf dem wir sind, nicht immer toll ist. Auch für uns in einem reichen Land nicht. Wir verlieren Menschen, die wir lieben. Wir haben Schmerzen, wir werden krank. Beziehungen trennen sich. Wir machen uns Sorgen um Kinder und Enkelkinder. Wir sorgen uns um unsere Freunde, die nicht gläubig sind. Das ist hart. All diese Sachen. Aber wir haben ein Ziel, auf das wir zugehen dürfen. Und da ist es dann so, dass es diese Sorgen nicht mehr gibt, sondern in Gottes Gegenwart, in seiner Liebe, wird es beantwortet. Und wir werden ganz damit ausgefüllt sein. Das ist gut, das zu wissen. Und dass das hier nicht so einfach ist, das lesen wir an vielen Textstellen und eben auch in der Offenbarung. Daraus hören wir jetzt Offenbarung 2, 10 bis 11 und 2, Vers 17.
Fürchte dich nicht vor dem Leiden, das dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige aus deinen Reihen ins Gefängnis werfen, denn er will sie auf die Probe stellen. 10 Tage lang werden sie leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Außerdem gebe ich ihm einen weißen Stein. Auf dem Stein steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt.
Ja, alle Menschen müssen am Ende ihres Lebens sterben. Und auch wenn dein Grabmal gar prächtig ist, tot bist du trotzdem. Das ist der erste Tod. Da müssen wir alle irgendwann durch am Ende unseres Lebens. Aber Christus hat Ostern in der Auferstehung diesen Tod besiegt. Der hält uns nicht mehr fest. In der Offenbarung steht sogar, er existiert nicht mehr. Das heißt, das ist so eine Art Durchgangsstadium allerhöchstens. Wer zu Jesus Christus gehört, der ist halt kein Kandidat für den Tod, sondern für das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt einen zweiten Tod, der noch voraussteht, und zwar für diejenigen, die nicht zu Christus gehören. Und in der Offenbarung steht, der brennt mit Feuer und Schwefel. Alle, die nicht zu Christus gehören, die werden das erleiden müssen. Für Menschen, die Jesus folgen, geht es nicht um einen Sieg in dieser Welt. Wir hätten es ja gerne, wenn die Gesellschaft auf die Christen zeigen würde und sagen würde, seht, welch ein Mensch. Als Pilatus auf Jesus zeigte und sagte, seht, welch ein Mensch, da war Jesus ja schon gefesselt. Und dann ging es ans Kreuz, durch das Leiden und den Tod in den Sieg. Aber er war gefesselt, als es hieß, seht, welch ein Mensch. Und wenn wir uns wünschen, dass die Menschen zu den Christen sagen, seht, welch ein Mensch, sollte man sich überlegen, ob man sich das so vorstellt. Wer meint, die Macht Christi käme ausschließlich in den Siegen der irdischen Gemeinde zum Ausdruck, der hat schlicht und ergreifend Christus gegen sich. Die Gemeinde siegt trotz ihrer Schwäche. Die Gemeinde siegt in ihrer Schwäche. Die Gemeinde siegt durch ihre Schwäche hindurch, und zwar nicht aus eigener Kraft, denn in der Schwäche ist Christus ihr nahe und Christus trägt sie hindurch. Aber es geht eben darum, von Christus durch die Welt getragen zu werden und nicht einen Sieg in dieser Welt zu gewinnen. Christus gibt dabei dem Leiden einen Sinn. Die Christen werden in ihrem Glauben geprüft, nicht verführt, geprüft. Und die Prüfung bewirkt dann eine Stärkung des Glaubens. Das ist sozusagen Jesu Trainingscamp für alle Christen. Und diese Stärkung des Glaubens durch die Prüfung zieht dann wieder näher zu Jesus hin. Das heißt wirklich, der Sieg, um den es geht, ist nicht ein Sieg in dieser Welt, sondern der Sieg, den wir erringen sollen, ist etwas, was größer ist als das, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Du kannst in dieser Welt alle deine Kräfte zusammennehmen, alle deine Intelligenz, und damit sammelst du alle Herrlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat, und dann kannst du hinterher diesen weltlichen Sieg gewinnen. Und bist der König der Welt, allerdings hast du dann im Himmel nichts mehr verloren. Und seiner Gemeinde macht Christus klar, ich bin an deiner Seite, du und ich, wir sind eins. Du wirst leiden und leben und siegen, wie ich gelitten habe und gesiegt habe und jetzt lebe. Und wenn es hart auf hart kommt und wenn einige ins Gefängnis müssen, das bedeutet nicht, dass ich dich verlassen habe. Im Gegenteil, der Satan wird versuchen, dich von mir wegzuziehen, aber dann verlierst du deine himmlische Herrlichkeit, wenn du von mir weg bist. Lass dich nicht von Satan durch Leiden verführen. Heute ist übrigens der Open Doors Tag. Das ist ein Verein, der sich um verfolgte Christen kümmert, weltweit. Und das ist schon mal, wenn ihr mal googelt bei Open Doors, es ist wirklich interessant mal zu hören, was da alles getan wird, um verfolgten Christen zu helfen und was Christen in Verfolgung erleben. Ich habe mal einen Gottesdienst mitgemacht vor einigen Jahren, der von Open Doors gestaltet wurde, und da wurden auch verfolgte Christen, die zu der Zeit aus der arabischen Welt interviewt, und sie baten darum nicht, dass die Verfolgung aufhört. interessanterweise, sondern sie baten darum, dass ihr Glauben nicht aufhört, dass sie durchhalten. Und genau das ist das, was wir gerade gelesen haben in der Offenbarung, wer durchhält. Der Satan wird versuchen, dich durch Leiden von Christus wegzuziehen, aber dann verlierst du eben deine himmlische Herrlichkeit, deswegen lass dich nicht von Satan verführen. Durch Leiden. Ihr habt sicherlich schon mal von Nahtoderfahrungen gehört. Da gibt es Menschen, die tot waren und dann von Ärzten wiederbelebt wurden. Und manche berichten so ähnlich, so etwas, sie sahen ihren toten Körper von außen und auch die Ärzte, die sich kümmerten, aber sie wussten, sie sind tot, aber sie hatten weiter Erlebnisse und konnten nach der Wiederbelebung davon berichten. Sie wurden in eine andere Realität hineingezogen. Viele berichten, dass sie durch eine Art Tunnel auf ein Licht zugehen und das fühlte sich sehr gut und liebevoll und hell und angenehm an. Und sie hatten den Eindruck, dass am Ende des Tunnels jemand auf sie wartet, um sie lieb zu haben. Das sind Berichte, so ähnlich gibt es mehrere Berichte. Aber es gibt auch Berichte, die sind gar nicht so schön. Die hört man vielleicht deswegen nicht so häufig, weil die eben nicht schön sind, sondern erschreckend. Der niederländische Kardiologe Pim van Lommel, der heißt tatsächlich so, Pim van Lommel, ein Kardiologe, der wertete die Berichte über Nahtoderfahrungen aus. Der hat die mal alle gesammelt und das ausgewertet und er hat analysiert, was diese Nahtoderfahrungen mit den Menschen gemacht haben, hat. Also was dann am Ende in ihrem Leben sich verändert hat. Und das ist interessant zu lesen, weil da ging es durchaus auch um den Glauben der Menschen, der sich dadurch sehr stark verändert hat. Das hat er in einem Buch 2001 veröffentlicht, interessanterweise in einem frommen Verlag, im Patmos Verlag 2001. Darin gibt es aber eben auch Berichte, die eine Hölle zeigen. Wenn ihr eine Vorstellung braucht, wie die Hölle sein kann, abgesehen von dem, was man im Fernsehen sieht, an irgendwelchen komischen, fratzigen Grausen und so, sondern das, was da Menschen erlebt haben in ihrer Situation, dann guckt euch mal, hört euch mal das Folgende an. Vorsicht, das wird unangenehm. Ich lese einen Ausschnitt aus diesem Buch von dem Dr. van Lommel. Ich habe das ein bisschen gekürzt und ein bisschen verändert, damit das leichter zu verstehen ist, aber inhaltlich ist es genau dasselbe. Da berichtet jemand also, ich stehe am Rand einer weiten, flachen Ebene. Ich kann keinen lebenden Menschen entdecken, aber die Ebene wimmelt und ist gedrängelt voll mit körperlosen Wesen. All diese tausenden Menschen sind nicht mehr körperlich und sie sind die enttäuschtesten, ärgerlichsten und miserabelsten Wesen, die ich jemals gesehen habe. Überall sind die Menschen dazu verurteilt, einen Kampf gegeneinander zu führen. Sie krümmen sich, sie schlagen sich, sie kämpfen wie wild. Und obwohl sie übereinander und aufeinander liegen, schlägt doch jeder in die Luft. Sie können sich nicht berühren, weil sie keine Körper sind. Mir wird bewusst, dass ich die Hölle sehe, das ist sicher. Diese Kreaturen sind gefesselt an Hass und Lust und Gier, an zerstörende Gedanken und Wahnvorstellungen. Noch ekelhafter als die Bisse und Tritte, die sie einander verpassen, sind sexuelle Misshandlungen. Viele von ihnen tragen sie in fieberhafter Pantomime zur Schau. Aber kein Schlag und keine brutale Vergewaltigung bringt irgendetwas, irgendeine Befriedigung, sondern fordert einfach immer mehr, weil das ja nirgendwo ankommt. Sie sind körperlos. Noch schlimmer. Was jemand denkt, wird sofort für alle sichtbar. Jeder flüchtige Gedanke, auch die Gedanken, die jemand verdrängen und verstecken will, alle sehen sie, und zwar vollständiger, als man die Gedanken mit Worten ausdrücken könnte. In Panik denke ich, wie würde es sein, wenn ich ewig dort leben müsste, wo meine intimsten Gedanken nicht mehr intim sind, wo ich sie nicht mehr verstecken kann, wo ich keine Möglichkeit mehr habe, anderen vorzumachen, wie gut ich bin, wo ich gezwungen bin, das zu sein, was ich wirklich bin. Die Idee ist unerträglich. Und ich frage mich, ob diese Kreaturen sich diese Gesellschaft freiwillig ausgesucht haben, weil das genau dieselben Typen sind, die Gesellschaft von Kreaturen, gestolz und Hass erfüllt und geil nach Gier. Ich weiß es nicht, ob sie sich das selbst ausgesucht haben. Aber ich erkenne mit einem Mal ganz klar, nicht eines dieser streitenden und prügelnden und kopulierenden Wesen ist verlassen worden. Mir ist ganz deutlich, jemand ist bei ihnen. Da ist jemand, der achtet auf sie und will ihnen dienen. Und mir ist sofort genauso klar, dass keiner von denen das weiß. Sie fühlen sich verlassen und wissen nicht, dass sie es nicht sind. Sie haben eine Möglichkeit, frei zu werden. Sie müssen sich nur dem anvertrauen, der ihnen dient. Aber sie wollen es nicht wissen. Und so bereiten sie sich ihre Hölle selbst. Ende des Berichts. Der Satan wird versuchen, dich von Christus wegzuziehen. Er redet dir ein, dass du aus eigener Kraft die Freiheit und den Himmel erreichen kannst. Du musst nur genug kämpfen und kämpfen und kämpfen. Menschen, die die Erlösung durch Christus, den Dienst des Christus am Menschen, Menschen, die die Erlösung durch Christus nicht haben wollen, sind im Grunde schon jetzt wie diese körperlosen Wesen in der Hölle. Sie kämpfen verzweifelt und können nicht aufhören. Sie bereiten sich selbst die Hölle, weil sie nicht Christus vertrauen, der ihnen ja schon am Kreuz gedient hat und immer wieder weiter dienen will. Wir haben gerade gehört, dass Christus seinen Gemeinden sagt, welcher ein Ohr hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, das heißt, wer durchhält, wer an mir bleibt, dem wird kein Schaden geschehen aus diesem zweiten Tod, dieser Hölle. Halte durch, halte an Christus fest, lass dir von ihm dienen, dann kann dir dieser zweite Tod, diese Hölle auch nichts anhaben. Weiter sagt Christus, wer ein Ohr hat, soll hören, was der Geist der Gemeinde den Gemeinden sagt. Dem, der ein Überwinder ist, werde ich geben von dem verborgenen Manna. Manna, viele von euch wissen das, das hat Israel in der Wüstenwanderung bekommen und das ist für die Juden und für uns bis heute ein Symbol für Gottes Fürsorge in der Not, wo das Brot wirklich wortwörtlich vom Himmel fällt, damit das Volk ernährt wird. Und wer zu Jesus Christus gehört, der muss nicht mehr an dem gesellschaftlichen Krieg teilnehmen, Recht zu haben und erfolgreich zu sein. Wir müssen nicht an den Lügen dieser Welt teilnehmen und an dem Kampf. Wir müssen uns nicht fangen lassen von der Sucht, immer besser und schöner und erfolgreicher zu sein. Es braucht keine Gier nach Geld und Sex und wo man alle nach gierig sein kann. Christus sorgt für die, die zu ihm gehören. Wir müssen ihm nur vertrauen und uns auf ihn verlassen. Das ist das Manna vom Himmel. Er sorgt für uns. Weiter sagt Christus, außerdem gebe ich ihm einen weißen Stein, also dem, der überwindet, der bei mir bleibt. Auf dem Stein steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ein weißer Stein aus Marmor war in der griechischen Antike in manchen Städten eine Eintrittskarte zu bestimmten Veranstaltungen, die so High Society waren, die so wichtig waren, um gesellschaftlich und geschäftlich und beruflich weiterzukommen. Nur damit war auch verbunden, dass man sich das leisten konnte. Da konnte nicht einfach jeder rein. Und es konnte aber sein, dass ein wohlhabender Mensch einem anderen den er fördern wollte, so einen weißen Stein gab, damit der den Eintritt dafür hat, obwohl er sich das eigentlich nicht leisten kann. Und da stand dann eben der Name dieser Veranstaltung oder des Veranstalters drauf und damit hatte der das Recht, in diese Veranstaltung reinzukommen, obwohl er sich das finanziell eigentlich nicht leisten konnte, aber so konnte er gucken, dass er gesellschaftlich und geschäftlich weiterkommt. Das heißt, übertragen, Christus verspricht denen, die am Glauben festhalten, einen weißen Stein. Der Stein, den Christus uns gibt, ist die Eintrittskarte zum Himmel. Da, wo wir weiterkommen. Wir haben bei Jesus einen Stein im Brett, könnte man so sagen. Das heißt, du siehst, wie wichtig das ist, eine Beziehung zu den richtigen Personen zu haben, damit du weiterkommst. Es ist wichtig, die richtige Beziehung zu Jesus Christus zu haben, damit du den weißen Stein bekommst. Jesus Christus lädt dich ein, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Und das ist wichtig für unseren Eintritt in den Himmel, ins ewige Leben. Und du gehörst dann auch schon hier zur christlichen Gemeinde. Das sind all die Menschen, die an Jesus Christus glauben, einen weißen Stein haben und gemeinsam unterwegs sind in die Herrlichkeit Gottes. Dabei hat jeder so seine eigenen Vorstellungen und eigenen Probleme. Es scheint fast so zu sein, als ob manche eben andere Wege gehen würden als wir jetzt hier. Aber naja, wir gehen halt und folgen Jesus Christus. Eine andere Deutung des weißen Steines ist folgende. In Pergamon ist das berichtet worden, dass nach einer Gerichtsverhandlung da in der Antike dem Angeklagten Steine ausgehändigt wurden. Und das waren Symbole für das Urteil. Wenn einer einen roten Stein bekam, bedeutete das, du bist schuldig. Das musst du jetzt tragen, diesen Stein. Ein weißer Stein bedeutete, du bist unschuldig und du bist frei. Und auf dem Stein stand sein Name. Und damit konnte er zeigen, ich bin unschuldig. Das war so ein Ausweis, dass er unschuldig ist. Und dann stand aber ja nun der alte Name dieses Menschen auf diesem Stein. Und dann war das ja mit diesem möglicherweise unschönen Gerichtsprozess verbunden. Und wenn dann nun zwar unschuldig ist, aber dann steht der Name da drauf und man weiß, dieser Typ hat mal so einen Gerichtsprozess hinter sich gebracht, das könnte ja dem Ruf schaden. Mit dem will ich lieber nichts zu tun haben. Deswegen gab es die Möglichkeit, auf den Stein einen anderen Namen zu schreiben, sich einen neuen Namen geben zu lassen, damit auch die Vergangenheit vorbei ist, damit derjenige nicht mehr an seine möglicherweise unschöne Vergangenheit gebunden ist. Wenn du also zu Christus gehörst, dann bist du im Gericht Gottes freigesprochen. Christus bescheinigt dir, dass du frei bist. Es gibt nichts mehr, was dich von Gott trennen kann. Auch deine Vergangenheit, wie schwierig die auch gewesen sein mag, wird dich nicht mehr von Gott trennen. Du hast einen neuen Namen bekommen, der zum Reich Gottes passt. Und damit hast du den Zutritt zum Königreich Gottes frei. Wir leben in unserer Zeit in einem Fluss. Die Zeit, die Gesellschaft, das wird ja oft als Fluss beschrieben. Es fließt was und wir sind mitgerissen und es kommen verschiedene Strömungen und Meinungen und Strömungen von verschiedenen Seiten. Und ihr merkt das, wie man hin und her gerissen ist in seinen Gedanken und Gefühlen, was richtig ist. Wir sind in einem Strom der Zeit und wir laufen Gefahr, in irgendwelchen Strudeln, die durch die verschiedenen Strömungen kommen, nach unten gezogen zu werden und ja, dann in dieser Hölle zu landen. So leben wir. Wir leben in dieser Zeit in einem Fluss und da dürfen wir nicht aufhören zu schwimmen, weil wenn wir aufhören zu schwimmen, dann gehen wir unter. Es ist gut, schwimmen zu lernen. Auch geistlich. Wir lernen geistlich schwimmen, indem wir Zeit mit Jesus Christus verbringen, im Gebet, indem wir auf ihn hören, indem wir die Bibel studieren, indem wir Gemeinschaft unter Glaubensgeschwistern haben. Auf diese Art und Weise lernen wir in dieser Welt, in diesen Strömungen schwimmen, damit wir nicht absaufen. Aber jeder muss entscheiden, an welches Ufer er schwimmt. Du kannst nicht einfach in der Mitte bleiben, da säufst du irgendwann ab, weil dir die Kraft ausgeht. Du musst dich entscheiden, zu welchem Ufer du schwimmen willst. Was ist die Richtung, die du einschlägst? Ist es das Ufer der Welt? Willst du dahin, wo du in der Welt mitkämpfen kannst, um Anerkennung zu kriegen und um siegreich zu sein und Erfolg einzuheimsen und reich und berühmt zu werden, dann kämpfst du eben gegen andere Menschen in dieser Welt, um siegreich zu sein. Das Ergebnis am Ende ist die Hölle, wo diese Kämpfe nicht aufhören. Wo der Kampf auf ewig sinnlos und erfolglos weitergeht. Denn wir hatten ja gesagt, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist nicht der Sieg in dieser Welt, sondern die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Sieg, den wir erreichen wollen. Also willst du zu diesem weltlichen Ufer, wo es um ewige Kämpfe geht und am Ende kommt für dich nichts bei raus, weil das Leben irgendwann zu Ende ist? Oder willst du an das Ufer schwimmen, wo Christus ist? Das könnte dann bedeuten, dass die Welt dich verachtet oder zumindest herablassend anguckt, weil du nicht mehr mitkämpfst. Du bist kein Gegner mehr, mit dem man kämpfen kann. Was bist du denn da für eine Lusche? Opfer. Du hörst auf zu kämpfen, weil du von Christus getragen wirst. Und dann wirst du dumm angemacht, weil du diese Spiele in dieser Welt eben nicht mitmachst. Am Ufer des Christus musst du nicht kämpfen. Da bist du mit den Glaubensgeschwistern unterwegs. Da ist keine Feindschaft, sondern die Liebe Christi unter uns. Und du bekommst für das Leben in der Welt das Manna des Christus. Du bekommst alles, was du zum Leben brauchst. Christus weiß ja, was du zum Leben brauchst. Die Welt behauptet nur, sie wüsste, was du zum Leben brauchst und macht uns dann eine schöne Werbung und sagt, das brauchst du, um erfolgreich zu sein. Und dann kommt der eine und sagt dies und der andere sagt das und diese ganzen Meinungen treffen aufeinander und wollen uns sagen, was wichtig zum Überleben ist und was wir unbedingt brauchen zum Überleben. In Wirklichkeit kommt da am Ende nichts bei raus als dieser ewige Kampf. Christus weiß, was wir brauchen. Am Ende deines Lebens mit Christus steht das Leben in der Herrlichkeit Gottes und Christus trägt dich dahin. Und in der Herrlichkeit Gottes, da ist kein Kampf mehr, sondern Frieden. Wir schwimmen in der Strömung der Zeit, paddeln darum, indem wir auf Jesus hören. Das ist unsere Schwimmbewegung. Wir sind im Gebet, im Bibelstudium und in Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Das ist die Art, wie wir schwimmen. Und dann entscheiden wir uns, in welche Richtung wir schwimmen. Wir können nicht in der Mitte des Stroms bleiben. Du kannst nicht beide Ufer haben, Welt oder Christus. Du kannst nur ein Ufer haben. Du kannst auch nicht in der Mitte bleiben, sonst säufst du ab. Die Frage ist, zu welchem Ufer schwimmst du? Was ist dir wichtig? Wie willst du leben? Lasst uns gemeinsam Christus folgen und uns darin bestärken und unterstützen. Dann bekommen wir das Manna von ihm und wir bekommen die weißen Steine. Und der zweite Tod, diese Hölle, kann uns nichts mehr anhaben. Amen.